Hörbühne. Hören, was sich im Theater abspielt. Wer kennt das nicht? Da ist man allein zu Hause, hat längere Zeit mit niemandem gesprochen und fängt plötzlich an, mit sich selbst zu reden. Womöglich schimpft man über die undichte Kaffeemaschine oder man freut sich an einem schönen Blumenstrauß nach dem Motto: Ey, ihr Tulpen, ihr seht aber noch echt gut aus. Tja, und nun stellen Sie sich vor, dass die Tulpen antworten: Das freut mich. Oder dass die Kaffeemaschine sagt: Dann reparier mich doch endlich. Das ist eine witzige Vorstellung und ein Szenario, das sich der Schweizer Erfolgsautor Martin Suter ganz ähnlich ausgedacht hat. Sein drittes Theaterstück von insgesamt 5 trägt den Titel Über den Dingen und stammt aus dem Jahr 2005. Darin verleiht er Alltagsgegenständen Stimme und Charakter. Reto, der einsame Produktmanager, gerade frisch entlassen, der das alles erlebt, zweifelt da glatt an seinem Verstand. Kai Neumann hat das Stück fürs Heilbronner Komödienhaus inszeniert, als eine Mischung aus Schauspiel und Objekttheater. Mit ihm werde ich in diesem Podcast sprechen, ebenso wie mit Lukas Schneider. Der Figurentheaterspieler hat die Objekte mit zum Leben erweckt. Eine neue Erfahrung war das für ein Schauspielensemble, auch darüber wollen wir reden. Und Sie dürfen natürlich wieder kurz reinhören ins Stück. Ich bin Katja Schlonski, Autorin der Hörbühne, und freue mich auf unsere gemeinsame knappe halbe Stunde. Suter verhandelt in seinem ersten Theaterstück eines seiner Lieblingsthemen, wenn nicht das Lieblingsthema auch seiner Romane, Schein und Sein. In diesem Stück erscheint uns das besonders surreal, besonders absurd. Ist es tatsächlich so absurd oder ist das einfach ein Kniff, um diesen Reto, seinen Protagonisten, besonders gut zu spiegeln?
Also ich würde das auf 2 Ebenen beantworten wollen. Mir ging das so, als ich das Stück gelesen habe, da erinnerte ich mich an diese Situation, in der wir alle gewesen sind während des Lockdown. Ja, wo man so auf sein Zuhause zurückgeworfen war und wo man nicht raus konnte oder durfte oder sollte oder so. Und da gab es einen blöden Witz, der damals so umging. Und der geht so, dass da jemand anruft beim Psychiater und sagt: Herr Doktor, ich werde langsam verrückt. Ich rede mit meinen Dingen. Und dann antwortet der Arzt, der Psychiater sagt: Das ist nicht das Problem. Das Problem fängt erst an, wenn die Dinge antworten. Das ist das Erste, was mir zu dem Stück eingefallen ist und will sagen, er verhandelt tatsächlich nicht nur Schein und Sein, das weiß ich wohl auch, dass er das in seinen Romanen auch macht, aber er verhandelt hier tatsächlich noch etwas, wie so, ohne das jetzt belasten zu wollen, was machen denn Menschen, wenn sie einsam sind, wenn sie allein sind? Und ich kann das von mir sagen, dass ich, weil ich tatsächlich schon seit einigen Jahren alleine lebe, also bin alleinerziehender Vater, und ich habe tatsächlich bei mir auch schon die Feststellung gemacht, dass ich wirklich mit Dingen rede. Also laut rede. Das klingt jetzt vielleicht eigenartig, aber so im Sinne von, die Kaffeemaschine geht nicht, na wirst du wohl. Und so, das ist die Ebene, die er ja hier erstmal auch einführt.
Aber das ist ja eigentlich noch das, was man so unter Selbstgespräch versteht.
Genau. Und er spielt das eigentlich nur weiter eben im Sinne dieses Witzes, auf einmal antworten diese Gegenstände. Und dann, und das ist diese zweite Ebene, die ich total interessant finde, ist, dann stellt man sich ja stellvertretend durch Reto oder mit Reto vielmehr die Frage, was ist denn eigentlich unsere Realität? Denn wir sind ja tatsächlich auch umgeben von Gegenständen, die mit uns kommunizieren. Das hat er, glaube ich, jetzt hier verdichtet in eine Dialogform. Aber wenn du in dein Auto einsteigst und dich nicht anschnallst, dann macht das Auto ding, ding, ding. Ja? Wenn du tanken musst, macht es piep, piep, piep. Das kann man so durchdeklinieren durch seinen Alltag. Und es ist verblüffend, seit ich mich mit dem Stück beschäftige, tue ich das natürlich auch, wie oft man auch an so Punkte kommt, wo ein Gegenstand mit einem kommuniziert. Auf verschiedene Arten. Und was er gemacht hat, ist, er hat jedem dieser Gegenstände eine ziemlich klare Charakteristik gegeben. Die ist bisweilen etwas holzschnittartig, aber das ist gar nicht schlimm, weil die Gegenstände dadurch sehr klar werden, etwas unpsychologisch dadurch. Aber das ist die Verdichtung. Also wenn die Pizza plötzlich sagt, du musst mich anders vorbacken. So, ja. Und das macht natürlich auch die komische Fallhöhe aus und dadurch ist es eine Komödie. Ja? Mit einem ernsten Hintergrund so ein bisschen.
Ja, eigentlich eine Tragikomödie.
Eigentlich ist es eine Tragikomödie. Wir haben auch ganz am Anfang, als ich mit den Kollegen der Lese- und Konzeptionsprobe angefangen habe, ich frage dann immer so ab, wie geht's euch mit dem Stück und so, wie habt ihr es empfunden beim Lesen und so. Und da war sehr, sehr lustig, dass die Schauspieler und der wunderbare wunderbare Lukas, der uns hier ja diese ganze Animation, Objektanimation, wenn ich Puppenspiel sage, ist das ja eigentlich schon falsch. Es sind ja animierte Objekte, dass die drei das Stück tatsächlich anders beurteilt haben als der Pablo, der den Reto spielt, der natürlich sofort den Gehalt dieser einsamen Figur gesehen hat, der sich da um seine Einsamkeit so rumlügt. Ne?
Kommen wir mal auf den Reto. Ja, was ist das für ein Typ? Ist es ein Manager-Typ, der unter Wahnvorstellungen leidet? Wie würdest du das beschreiben, was dem widerfährt?
Na, Wahnvorstellung, das würde das zu sehr festlegen in einen pathologischen Fall. Das ist ja gar nicht das Ziel der Geschichte hier. Die Geschichte hat ja dann auch noch, wie oft bei Suter, ja auch noch so ein, neudeutsch sagt man, Plot-Twist. Also es gibt ja tatsächlich auch eine Auflösung, zumindest warum die Gegenstände sich so verhalten, wie sie sich verhalten. Da hat er ja einen doppelten Schluss geschrieben, von dem ich hoffe, dass wir den genau treffen, weil da wirklich noch eine sehr schöne Pointe drin begraben ist. Wahnvorstellung würde ich es insofern nicht nennen. Er ist jemand, der gewohnt ist, die Dinge zu kontrollieren. Also nicht nur die Dinge, jetzt konkret die Gegenstände, sondern die Dinge in seinem Berufsleben. Und das bricht ihm weg. Also wir erfahren im Stück ja, dass er eine offensichtlich länger währende Beziehung gerade hinter sich hat, wo er sich offensichtlich auch in so eine Lebenslüge reinbegeben hat, wie die Beziehung zu Ende gegangen ist. Denn offensichtlich hat er seine Freundin betrogen und die hat ihn daraufhin verlassen. Und er strickt das jetzt um. Ja? Und er hat gerade seinen Job verloren. Er ist Produktmanager. Die stellen so Wollwaschmittel her. Ja? Woolsoft heißt die Firma. Und da ist er Produktmanager und Marketingmanager. Was ja eine gewisse Entsprechung zum Suter hat, der ja auch aus der Werbung kommt ursprünglich. Und dieses Bestreben, die Dinge in seiner Umgebung zu kontrollieren, zu beherrschen, on top zu sein, das wird hier unterspült.
Erst vor 2 Monaten ging Retos Beziehung mit Susi in die Brüche. Der frischgebackene Junggeselle lebt gerne mal von Pizza und die kann plötzlich ebenso sprechen wie der Ohrensessel oder ein anderes spezielles Sitzmöbel. Hören wir mal rein.
Schäbige, überteuerte tunesische Puffs, die können natürlich auch sprechen. Wieso eigentlich Deutsch?
Er spricht mit der Füllung. Die stammt von hier.
Er spricht mit diesen Schaumstoffstücken aus dem Do-It-Yourself-Center Entenbach, die ich da reinstopfen musste?
Na und? Sie sprechen ja auch mit dem Hirn.
Ich spreche mit dem Mund.
Aber was Sie sagen, wie Sie es sagen, die Gedanken, die Sprache, alles kommt aus dem Hirn.
Ich diskutiere mit meinem Sessel über das Sprachzentrum.
Was löst das in Ihnen aus?
Was?
Er stand jahrelang bei einem Psychiater.
Ich dachte, dort stehen Couches.
Couches sind für den Patienten. Ich diente dem Psychiater persönlich.
Ja, dann können Sie mir sicherlich sagen, wo bei der Pizza das Sprachzentrum sitzt.
Kommt auf die Pizza an. Bei der Cacciatore zum Beispiel.
Nein,
ist es...
Moment, halt, stopp. Ich unterhalte mich nicht mit meinem Mobiliar.
Bravo, recht hat er.
Nein, und auch nicht mit meinen Kleidungsstücken. So, wo war ich?
Bei der Pizza. Du wolltest die Pizza essen wie jeden Abend. Cacciatore, quattro stazione, cacciatore, cacciatore, quattro stazione, cacciatore, quattro stazione.
Amigo, jetzt bin ich natürlich kalt,
Die Probe, ich habe sie bereits vor Weihnachten besucht und da war noch reichlich Zeit bis zur Premiere. Es war die Ausprobier- und Lernzeit für die Akteurinnen und Akteure. Judith Lilly Raab und Tobias D. Weber suchten Wege, das Blumenkissen, Puff, Pizza, Ohrensessel oder auch den Bossanzug gleichermaßen zum Leben zu erwecken. Wie geht das?
Ja, da haben wir ja Lukas, unseren Figurenspieler, der uns das gesagt hat, dass man praktisch seine Energie durch Blicke, durch den Körper in die Gegenstände gibt. Also sich in den Dienst der Gegenstände stellt, sozusagen.
Man muss ganz ehrlich versuchen, den Dingen einen Charakter zu geben. Und das kommt drauf an, wie beweglich die sind. Also wenn ich ein Kissen spiele, dann versuche ich da natürlich das, was das Kissen sagt, auch bildlich vielleicht ein bisschen zu übertragen, dass man Bewegungen sucht, die möglich sind. Bei dem Sessel ist es, ich will jetzt nicht spoilern, aber der kann natürlich sich weniger bewegen, sagen wir es mal so.
Der hat von vornherein Ohren und Mund und Augen.
Ja. Bei dem Anzug oder bei dem Kittel, bei dem Schwäbischen, ist es natürlich leichter, weil man mehr die Verbindung hat zu normalen menschlichen Bewegungen. Man muss sich schon versuchen, in das Ding hineinzudenken.
Also von Objekt zu Objekt ist es auch ganz unterschiedlich zu spielen.
Ja, natürlich. klar.
Meine Frage auch an den Fachmann, Lukas Schneider. Wie geht das? Was können denn Dinge oder Objekte, was Menschen, was Schauspielerinnen, Schauspieler nicht können?
Ich glaube, man verzeiht Figuren, Objekten oder Gegenständen viel mehr. Also ich habe das Gefühl, man kann viel frecher sein, man kann viel weitergehen in gewissen Darstellungen, ohne dass man das als Zuschauer irgendwie übel nimmt, weil es ja immer auch die Mitarbeit vom Zuschauenden verlangt. Und es passiert ja eigentlich in der Vorstellungskraft in den Köpfen der ZuschauerInnen. Und deshalb ist es jedem selber überlassen, wie weit seine eigene Fantasie dann geht.
Und die Möglichkeiten sind dann natürlich viel größer.
Genau, die sind dann viel größer und es ist halt nicht gekoppelt an einen menschlichen Körper. Das heißt, sie können auch fliegen oder sich bewegen, anders als ein menschlicher Körper.
Und ihr versucht ja auch, die Körper wirklich dahinter verschwinden zu lassen.
Ne? Ja, das ist sehr spannend. Das ist ein Phänomen, das dann passiert, wenn die Animation gut funktioniert. Also das heißt nicht, dass wir uns bewusst jetzt dahinter verstecken, sondern wir versuchen wirklich die Aufmerksamkeit einfach nach vorne zu lenken und dann verschwinden wir.
Lukas, jetzt stehen wir hier vor dem Sessel. Das ist ein Ohrensessel mit blauem Leder bezogen und so zwei Knöpfen. Also da ist es tatsächlich automatisch so, dass man denkt, das sind die Augen, da sind die Ohren, natürlich Ohrensessel. Und dann hat er das Polster und das kann man bewegen. Das habt ihr irgendwie so eingerichtet, dass man da von hinten ran kann. Was kann man da alles mitmachen?
Genau, also er kann einerseits das Kissen heben zum Sprechen, andererseits kann er es so verziehen zu einem Schmollen, er kann so einen Mundwinkel hochziehen und so weiter. Da ist sehr viel möglich bei unserem Sessel. Auch wenn ich ihn nicht spielen darf, aber das ist absolut mein absolutes Lieblingsobjekt in der Inszenierung.
Also der hat eine Riesenpalette an Ausdrucksmöglichkeiten.
Ja, absolut, definitiv.
Zusammen mit Ausstatterin Monika Frenz hat sich Lukas Schneider speziell nach ausdrucksstarken Objekten umgeschaut und die beiden sind fündig geworden. Die Szenerie, sie ist ebenso witzig wie absurd. Und dann ist da eben noch dieser womöglich typische Suter-Blick in die Abgründe der menschlichen Seele.
Hat das Stück eine psychologische Komponente oder ist es vor allem Witz?
Für mich ist das eine total neue Erfahrung, weil ich noch nie in meiner Regiekarriere, darf ich sagen, oder Laufbahn nennen wir es vielleicht eher, mit Puppenspiel und animierten Gegenständen gearbeitet hat. Also ich lerne da auch unheimlich viel. Und deine Frage ist dahin, wie weit das psychologisiert ist, hat eher damit zu tun, dass wir so klare Charaktere hinstellen, die dann irgendwie psychologisiert werden, weil ja einer der Gegenstände ist dieser berühmte Ohrensessel, der ja lange beim Psychiater gestanden hat und der dann tatsächlich die Psychologie hier in dieses Stück selber rauspräpariert. In dem Sinne ist es vielleicht psychologisch, aber es ist erstmal ein großer Spaß natürlich. Ne?
Ein großer Spaß ist's, auch für Lukas Schneider, den Figurenspieler. Diesen Eindruck habe ich jedenfalls von der Probe mitgenommen.
Hattest du was in dieser Weise schon mal gemacht?
In der Kombination mit Schauspiel hatte ich das tatsächlich nur bei einem Tiercharakter, der ein Hund war, ein Berner Sennenhund, der in einer normalen Schauspielinszenierung gelaufen ist, aber so in der Weise mit kombiniertem Schauspiel und mit Objekttheater noch nicht.
An was muss man denn alles denken bei der Vorbereitung so eines Stücks?
Also das Erste ist, was sind überhaupt die Dinge, die sprechen können, die animiert werden sollen? Wie sehen diese Gegenstände aus? Wir sind dann ein bisschen rumgelaufen, haben geguckt, ja, was wären ideale Voraussetzungen für so einen Gegenstand? Was lässt vielleicht irgendwo ein Gesicht zu vermuten? Was lässt sich gut knautschen? Was lässt sich gut animieren? Was lässt sich gut handhaben? Was gibt uns der Gegenstand so? Und was haben sie für einen Charakter? Also was sollen sie darstellen? Was haben sie für eine Funktion in der ganzen Dramaturgie, im ganzen Theaterstück? Einerseits hatten wir Kopfideen, Kopfgeburten, was funktionieren könnte. Dann sind wir auch mal durch den Kostüm- und Möbelfundus und Requisitenfundus durchgelaufen mit Monika zusammen und haben geguckt, ja, was sind Gegenstände, die uns irgendetwas erzählen. Manche Gegenstände bringen ja schon sowas wie eine Geschichte mit sich mit, weil sie vorher schon irgendwo in anderen Stücken oder in anderen Privathaushaltungen gestanden haben und da so eine gewisse Geschichte mit sich bringen.
Du hast es nun hier mit Künstlerinnen und Künstlerkollegen zu tun, die bekennend keine Ahnung haben, also keine Vorerfahrung haben in Sachen Figurenspiel. Welche Basics hast du ihnen da zunächst beibringen müssen?
Es ging sehr viel darum, erstmal die Energie und den Fokus in die Figur hineinzulenken und nicht selber präsent zu sein hinter der Figur. Dann ging es um ganz praktische Themas wie wann klappe ich ein Klappmaul auf und zu, wann macht der Mund auf oder zu, wie setze ich Blicke, wie ist der Schwerpunkt, die Achse, der Fixpunkt, sehr handwerkliche Geschichten.
Kannst du uns ein Beispiel geben, das plastisch machen? Wie lenke ich meine Energie in ein Ding? Wie lenke ich meine Energie in ein Blumenkissen beispielsweise?
Ich glaube, sehr viel hat damit zu tun, wo bin ich mit meiner Aufmerksamkeit? Ich nehme es in die Hand und versuche durch meinen Körper, durch die Energie und meine Gedanken genau in dieses Kissen hineinzuversetzen. Also, dass ich eigentlich da in diesem Kissen drin bin, gedanklich und zu diesem Kissen werde, obwohl ich als Körper außenstehend bleibe.
Hast du das Gefühl, das ist für Schauspieler eine Herausforderung? Denn sie müssen sich ja da auch sehr zurücknehmen, ne?
Ich glaube, das ist eine Herausforderung, ja. Ihr Medium, ihr Ausdruckskörper ist ja normalerweise ihr Körper und ihre Gestik und ihre Mimik und alles. Und genau das ist verlangt, dass das wegfällt und in die Gegenstände reinfließt.
Ich habe euch nun hier ein bisschen auf der Probe zuschauen dürfen und ihr habt von einem Tock gesprochen. Erklär uns, was ist ein Tock?
Ein Tock ist eine ganz kleine Anfangsbewegung von einer Figur. Man könnte das auch beschreiben wie ein Einatmen, ein Auftakt, das Leben kurz reinzugeben, bevor die Figur anfängt zu leben.
Also das, was Sänger auch machen, dass man anatmet.
Ja, die Figur atmet ein.
Und es braucht einfach dann einen kleinen Moment und dann ist sie präsent.
Genau, es braucht diesen kleinen Moment auch für den Zuschauer, die Zuschauerin, damit sie die Möglichkeit haben, mit der Figur zu connecten, bevor die jetzt großartig interagiert und nichts verpassen.
Die Objekte selber, und du hast gesagt, ihr seid durch den Fundus gegangen, habt ihr auch Sachen selber entworfen?
Von ganz Grund auf nein, aber wir haben gewisse geheime Modifikationen gemacht, damit sie ein bisschen menschenähnlicher werden oder sich auch besser bespielen lassen.
Du hast selber eine Ausbildung gemacht zum Zimmermann, bevor du Figurenspiel studiert hast. Und du hast gesagt, bei der Konzeptionsprobe war das, glaube ich, dass der Mensch ja ohnehin die Tendenz hat, in allen Dingen ein Gesicht zu sehen. Wie kann man sich das als Figurenspieler zunutze machen?
Indem, dass wir jetzt hier versucht haben, was könnten Augen darstellen? Was könnte in einem Gegenstand eine Nase darstellen? Es gibt so ganz einfache Theaterübungen im Objekttheater mit zwei Tassen, die mit den Henkeln zwei Nasen haben. Und schon alleine, wie sie sich die zueinander drehen, diese zwei Henkel, sieht man eine Geschichte zwischen diesen zwei Tassen. Alleine durch die Nase, die den Henkel ist. Und das nutzen wir hier aus, dass man dann schon gerne ein Gesicht hineinprojiziert.
Wo liegt für dich die größte Herausforderung bei der Inszenierung dieses Stücks? Also ihr müsst ja da die Spannung halten, ihr müsst die Konzentration halten. Das ist ganz haarklein choreografiertes Stück.
Einerseits die zweiseitige Funktion, einerseits meinen Kolleginnen zuzugucken, was sie machen und sie zu coachen in dem Figurenspiel. Andererseits selber mitzuspielen, das heißt irgendwo so eine doppelte Aufmerksamkeit zu haben. Und danach auch, wir sind von Anfang an bis zum Schluss immer auf der Bühne. Das heißt, wir haben auch Phasen, wo wir nicht so viel zu tun haben im animatorischen Bereich. Aber da die Spannung und Konzentration zu haben und mit dabei zu sein den ganzen Abend, das finde ich die Herausforderung.
Wie ist das für dich als Figurenspieler mit der Sprache? Ist das für dich vielleicht auch nochmal eine besondere Herausforderung?
Unterschiedlich. Ich tue mich mit gewissen Sätzen leichter und andere fallen mir schwerer, genau. Weil es auch sehr viel nonverbales Theater gibt im Figurentheater. Aber es ist genauso in unseren Ausbildungen verankert wie auch bei Schauspielern.
Auch für Regisseur Kai Neumann ist die Inszenierung mit einer steilen Lernkurve in Sachen Objekttheater verbunden. Seinen Zugang zum Suter Stück beschreibt er so.
Ich betrachte mich selber als einen interpretierenden Regisseur. Also ich strebe keine Autorenschaft an in meiner Regie, sondern ich interpretiere die Texte und versuche sie immer so zu machen, wie ich es sehen wollen würde, wenn ich das Stück nicht kenne. Also möglichst naiv. Und das hätte hier eine schnelle Grenze, weil wenn man die Gegenstände nicht beleben würde, dann wäre man ganz automatisch in etwas sehr Hörspielartigem. Also dann hätte man Stimmen aus dem Off oder sowas. Ja, das schien mir für Theater zu unsinnlich. Also man merkt an der Arbeit mit dem Stück, dass der Suter tatsächlich ein Vollprofi ist, was Erzählung angeht, aber was Bühnenpraxis angeht, da weiß er nicht so viel. Und ich bin nun ein Praktiker und mache das seit ein paar Donnerstagen Theater. Und da merke ich immer, dass wir diese Ebene der Theorie, wo er vielleicht auch gar nicht die Bühnenpraxis hat, um zu wissen, wie komme ich von A nach B? Das müssen wir alles erfinden. Also wir müssen da wie so einen Schnittmusterbogen, müssen wir diese Inszenierung da unter diesen Text legen, damit man dem folgen kann überhaupt.
Das Schwierige, stelle ich mir vor, ist dann aber auch die Interaktion. Denn die stehen ja nicht nur für sich, sondern die agieren ja auch miteinander und ergänzen sich teilweise. Also manchmal spricht eine Schauspielerin und der andere oder die andere bewegt dann die Dinge.
Genau.
Also diese Choreografie, das zu einem großen Ganzen zu bringen ohne Hänger.
Das ist die Herausforderung, oder? Das ist aber, da kann ich dir auch sagen, wenn du jetzt eine Komödie nimmst, ich habe jetzt neulich gesehen hier im Haus, ja lustig, Ab in den Schrank oder so. Das sind genreverwandte Stücke, weil die halt auch mit Verwechslung und Klipp-Klapp und Tür auf, Tür zu, da ist eigentlich, musst du genau so eine Architektur hier auch installieren und es eigentlich bearbeiten und behandeln wie eine Boulevardkomödie. Und dann hast du das automatisch, dass du natürlich gucken musst, dass die Anschlüsse sitzen, also richtige Anschlüsse, dass du die Fallhöhen für die Pointen schaffst. Das ist, ich sag's jetzt mal so ein bisschen, ohne das jetzt abwerten zu wollen oder so, aber das ist natürlich auch Regiehandwerk.
Nun ist dieses Stück schon fast 20 Jahre alt und ich habe mich dabei ertappt, dass ich immer wieder auch an Alexa, an Siri, an diese ganzen Gerätschaften denken musste, über die wir mittlerweile verfügen. Genau, insofern ist das Stück ja eigentlich visionär.
Das hat tatsächlich sowas davon. Also ich glaube nicht, dass sie, also es gibt einen Anfang, wenn der Reto nach Hause kommt, bevor die Gegenstände aktiv sprechen. Da lässt der Suter, das ist im Original, wenn man das machen würde, wäre ein eigener, alles machen würde, wäre das ein eigener Akt, glaube ich. Da dauert es dann eine Stunde oder so. Das machen wir natürlich nicht. Aber da hört man den Wasserkasten im Badezimmer, der Toilette. Man hört das Lavabo, wie man in der Schweiz sagt, das Waschbecken. Man hört den Kühlschrankkompressor. Dann hat er ein Objekt in der Wohnung, was heute ganz, ganz viele Leute haben, was ich jetzt nicht verraten will, aber was damals noch ganz neu war. Und alle diese Gegenstände machen Geräusche und es bildet sich fast so eine kleine Symphonie, so eine Alltagssymphonie. Und das ist tatsächlich auffällig, dass wir heute, ich war neulich bei einem Freund von mir, der klatscht dann in die Hände und dann geht's Licht an oder sowas. Ja, ich finde das auch alles irgendwie faszinierend und gleichzeitig groben Unfug. Aber ja, so gesehen ist es vielleicht tatsächlich visionär auf eine Art. Ja. Mir war das nicht bewusst, dass das Stück so alt ist, als ich es in die Finger kriegte.
Gilt ganz grundsätzlich, dass die Objekte im Vordergrund stehen?
Nein, das kann man nicht sagen. Im Vordergrund steht die Konfrontation dieses Mannes mit den Objekten. Die wären ohne den auch nichts. Also das ist zum Beispiel eine dieser Erkenntnisse, die wir aus diesem Durchlauf am Freitag gewonnen haben, dass er eigentlich die Dinge belebt, auf so einer Überbauebene. Also es könnte ja theoretisch sein, in dem Moment, wo ein, zwei Dinge in deiner Wohnung anfangen zu reden, entsteht ja die Unsicherheit, wer kann denn hier noch reden? Das thematisiert das Stück ja auch, das fragt er ja auch. Aber es sind eben nicht alle Dinge, die reden, die belebt werden. Und jetzt kann man sich natürlich fragen, was ist der Unterschied? Und eigentlich haben wir festgestellt, es ist eigentlich ein Moment der Berührung. Also er ist eigentlich derjenige, der die Projektion schafft. Es steht eigentlich die Interaktion im Vordergrund.
Nun sind wir 2-3 Wochen vor der Premiere. Inwieweit verändern sich auch die Objekte jetzt noch?
Die werden in diesem komödiantischen Sinne werden die irgendwie markanter und präziser. Man kann das ganz gut an dem Beispiel dieses Blumenkissens, was ja im Stück eine besondere Rolle spielt, weil es offensichtlich in das erotische Geschehen der Ex-Freundin von Reto stärker involviert war als bisher bekannt. Das macht zum Beispiel einen großen Spaß, weil die Judith Lilly Raab, die das spielt, sich da wirklich die absurdesten Dinge auch ausgedacht hat. Also eine Haltung, die ich vorher gar nicht gesehen habe in dem Kissen. So. Das spitzt sich zu, kann man sagen, weil es natürlich Konsequenzen dann wiederum hat für den Umgang mit den anderen Gegenständen oder mit dem Reto, ja.
Die erotische Beziehung zwischen Reto und seiner Ex Susi wird dabei auf sehr spezielle Weise erörtert. So hörte sich das auf der Probe an.
Was tat Susi, wenn ich nicht zu Hause war?
Frag das Blumenkissen.
Na los, pack schon aus.
Was soll es auspacken?
Na mach schon.
Ihr wart doch auch dabei.
Ja, aber nicht so hautnah. Wir besaßen ja nicht das richtige Format.
Da kann ich doch nichts dafür. Oh, bitte nicht. Oh.
Sind Sie wirklich sicher, dass Sie es wissen wollen?
Ich warte.
Dann sollten Sie sich vielleicht besser setzen.
Es gibt bekanntlich Stellungen.
Hör
auf. Ehrliche Lurk schad nix, Blumekisse.
Es gibt bekanntlich Stellungen, bei denen ein Kissen...
Was für Stellungen?
Keine, die du kennst.
Ruhe!
Sehen Sie, Reto, was die Dinge Ihnen sagen wollen, ist, dass Ihr Bild von Susi nicht ganz, sagen wir einmal, demjenigen entspricht, was Sie die ganze Zeit in Sie hineinprojiziert haben.
Inwiefern?
Nun, Susi hatte auf der erotischen Ebene, sagen wir einmal...
Oh, Susi hat herumgevögelt.
Ja, Ficky, Ficky.
Dieser Reto, die Hauptfigur im Stück, steht nun vermeintlich über den Dingen. Ja, da kommt der Titel her. Wie geht denn die Sache aus? Wie endet dieses bizarre Geschehen, das wir da auf der Bühne erleben? Was willst du und was kannst du uns schon verraten?
Naja, ich würde natürlich meiner ganzen beruflichen Laufbahn zu widersprechen, wenn ich jetzt den Schluss verrate. Ich sag mal so viel. Der Reto bekommt ab einem bestimmten Punkt im Stück diese seine Wahrnehmung der Gegenstände, mit der er jetzt die ganze Zeit umgegangen ist, anderen Figuren mitzuteilen und denen zu sagen, hört mal, was hier in meiner Wohnung passiert, hört euch das mal an. Und das hat dann eine bestimmte Konsequenz, die ich ungern verraten möchte, weil sie auch sehr lustig ist.
Wir wissen, dass der so halbwegs da rauskommt.
Ja, der kommt da halbwegs raus, ja. Und es hat, wie gesagt, es gibt einen ganz, ganz klaren, starken Plot-Twist am Ende, wo dann wirklich etwas passiert, wo man nicht mitgerechnet hat, was die ganze Handlung auch nochmal, das ist auch so ein Suter-Ding. Ich habe jetzt seinen letzten Roman gelesen, da ist das auch so, dass dann verliest du 340 Seiten und dann passiert dann auf den letzten 5 Seiten etwas, was die Geschichte nochmal total verändert. Das ist hier auch so.
Und mehr werden wir nicht verraten, selbstverständlich nicht. Dankeschön.
Auf keinen Fall. Danke.
Über den Dingen. Im Theaterstück des Schweizer Bestsellerautors Martin Suter wird der Ohrensessel plötzlich zum Psychoanalytiker und die Welt des arbeitslosen Managers Reto, sie steht Kopf, nachdem die Dinge beginnen, mit ihm zu reden. Zu sehen ist Über den Dingen, eine Inszenierung von Kai Neumann im Heilbronner Komödienhaus. Das war's in dieser Folge der Hörbühne. Falls wir Sie nun dazu animiert haben sollten, mal ein Interview mit einem Ihrer Topflappen zu wagen, dann wär's schon recht. Auf jeden Fall danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Da werden wir dann aus der Schallzentrale des Theaters, dem KBB, berichten. Das künstlerische Betriebsbüro verbirgt sich hinter diesem Kürzel. Alsdann machen Sie's gut, Ihre Katja Schlonski.